Heute geht es in der Sprechstunde um spannende Themen, um Haaranalysen, Wasserfasten, Hafertage und was essen, wenn die Prostata vergrößert ist. Los geht's!
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Es ist wieder Doc Fleck Sprechstunde. Mal schauen, wer da ist und wen wir heute beraten dürfen.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin und auch bekannt als Doc Fleck.
Und Kirsten Frintrop, Redakteurin und Co-Host dieses Podcasts. Wir bitten unsere erste Patientin herein. Es ist Hörerin Elli. Und zwar geht es bei ihr um das Thema Blutabnahme. Ihr wurde Blut abgenommen und sie schreibt, beim Rausziehen der Nadel wurde wohl ein Nerv verletzt. Ein ganz schlimmer Schmerz, als würde man sich den Musikantenknochen stoßen, zog durch meinen Arm bis in den Mittelfinger. Der Arzt sagte, das geht in einer Stunde weg. Tat es auch. Allerdings gönnte ich mir nach dem Besuch eine Streckung, als würde man sich morgens mal strecken. Da war es dann wieder und ging nicht mehr weg. Es ist nichts zu sehen und wenn ich in der Nähe des Einstichs leicht drücke, zieht es wieder bis zum Finger. Seit einer Woche geht das nun schon und ich habe ein wenig Panik, dass das nicht mehr weggeht. Haben Sie vielleicht eine Idee, was ich tun kann?
Also was man hier sagen kann zu dieser Nervenirritation nach einer Blutabnahme, es kommt sehr selten vor, aber was sie beschreibt, ist eine typische Plexusirritation, eine leichte Nervenläsion. Also manche Nervenbündel fasst man auch als Plexus zusammen. Und zwar wahrscheinlich aus dem Bereich des Nervus medianus und ulnaris. Das sind so die klassischen Fingernerven. Normalerweise ist das reversibel innerhalb von Tagen bis maximal etwa 4 bis 6 Wochen. Also wenn Sie jetzt noch eher am Anfang dieser Zeitzone ist, würde ich gelassen bleiben. Die Nerven regenerieren, das wissen wir vom Gehirn. Die sind immer willig, sich zu verändern, aber die brauchen halt auch Zeit. Wichtig wäre, dass sie den Arm schont, also jetzt nichts Schweres heben, kein extremes Dehnen. Das würde ich mal für etwa 2 Wochen umsetzen. Wärme ist eine etablierte gute Methode, also ein Kirschkernkissen, mal wirklich öfter draufpacken, sanfte Massagen, um den Lymphfluss anzuregen. Und dann würde ich natürlich in so einer Situation auch mikronährstoffmedizinisch rangehen, hochdosierte B-Vitamine einnehmen, einfach weil das Nervenfutter ist und auch sowas wie Alpha-Liponsäure können die Nervenregeneration unterstützen. Falls es sich nicht bessert, etwa über 6 Wochen, würde ich das mal neurologisch abklären lassen. Aber in der Regel ist davon auszugehen, dass sich das wieder gut erholt.
Dieser Musikantenknochen, den kennt ja jeder. Das dauert immer ein bisschen, bis sich das wieder beruhigt. Ne? Und das ist sehr unangenehm. Ja.
Aber der Körper gibt sein Bestes. Er ist immer auf Selbstheilung programmiert und deswegen würde ich da mich auch rein programmieren, dass es mir besser und besser geht. Also auch das weiß ich aus der Beratung von Leistungssportlern, wie wichtig es ist. Man ist ja auch nicht jeden Tag immer in der Form seines Lebens, aber man braucht dann auch die Kraft des Geistes, auch die Visualisierung, ich bin jetzt in guter Form. Dann ist dann schon manchmal auch der Glaube versetzt, Berge. Also sie darf sich unbedingt jetzt nicht negativ in so ein Symptom verstärken und verirren.
Ja.
Das wäre auch ein dringender Rat.
Dann kommen wir zu unserer nächsten Hörerin Imke. Imke schreibt, liebes Podcast-Team, mich würde mal interessieren, wie genau eine Haaranalyse ist. Es werden 119 Mikronährstoffe getestet. Danach bekommt man eine sehr ausführliche Beschreibung auf 33 Seiten von den Mikronährstoffen, die im gelben und roten Bereich sind. Alles, was grüne Häkchen hat, ist in Ordnung. Daraufhin werden die Mikronährstoffe, die der Körper benötigt, in einem gesonderten Labor extra für jede Person gesondert zusammengestellt. Das kann man sich dann für 2 Monate kaufen. Macht sowas Sinn? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Der Podcast ist ganz toll, schreibt sie noch, sehr interessant und ich habe schon sehr viel davon umgesetzt. Macht weiter so, mit freundlichen Grüßen, Imke. Das hören wir doch gerne.
Ja, absolut, liebe Hörerin Imke, vielen Dank für diese Resonanz und bitte empfehlen Sie diesen Podcast und unsere Arbeit unbedingt weiter. Und gerne habe ich natürlich mich mit dieser Frage auch beschäftigt. Und da muss man Folgendes zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Haaranalysen zur Mikronährstoffdiagnostik gelten zum jetzigen Zeitpunkt wissenschaftlich nicht als umfassend validiert. Mhm. Es gibt solche Angebote, aber man muss auch sehen, Haare werden immer auch stark von äußeren Faktoren beeinflusst. Also, welches Shampoo habe ich mir da morgens mit meinen Flossen da in die Haare einmassiert, ja? Habe ich Färbemittel auf den Haaren? Gibt es Umweltgifte? Auch Schwermetalle lagern sich ja auch in Haaren ab. Also ist es die Frage, gibt es da eine Beeinflussung auf die Mikronährstoffbilanz? Und dann muss man sagen, wenn man das vergleicht von Ergebnissen der Haaranalyse mit Analysen aus Serumblut oder Vollblutwerten, dann gibt es keine quasi stabilen Korrelationen. Mhm. Das heißt, ich sage immer bewusst zum jetzigen Zeitpunkt, weil Wissenschaft ist immer in Veränderung, immer im Wandel. Man muss sich auch immer selbst immer noch mal selber kritisch beleuchten, immer Lupe raus, das werden wir ja auch machen. Aber große Reviews, auch von der EFSA, also europäischen Gesundheitsbehörden, raten derzeit von Haaranalysen zur Mangeldiagnostik ab. Das heißt, diese Diagnostik wäre jetzt nach dieser Einschätzung nicht unbedingt das Beste vom Know-how. Und dann muss man auch sagen, personalisierte Mischungen sind manchmal auch überteuernd und nicht besser als ein hochwertiges B-Komplex-Präparat bei einem nachgewiesenen Bedarf. Also ich würde es eher so sehen, sie kommt wahrscheinlich um Längen kostengünstiger und zum jetzigen Zeitpunkt valider raus, wenn sie sich einen Omega-3-Index, Vitamin D, die B-Vitamine, hoch bioaktiv, Ferritin, Eisenspeicher, Zink, Magnesium im Vollblut messen lässt, weil daraus kann man auch sehr, sehr viele Mikronährstoffempfehlungen ableiten. Wahrscheinlich macht auch noch ein Selen im Vollblut Sinn und dann kann sie das bei Bedarf klassisch substituieren. Natürlich wäre mir dann noch wichtig, von einem Nahrungsergänzungshersteller, der wirklich Reinsubstanzenprinzip ganz hoch schreibt, der hochwertige Verpackungen macht und der ganz transparent in Laboranalysen ist und in Kontrollen. Ich hoffe, dass ich jetzt die Entscheidung erleichtere.
Christina hat folgendes Thema. Ich bin 37 Jahre alt, schreibt sie, und habe 3 tolle Kinder. Nach der letzten Geburt vor fast 7 Jahren bekam ich zunehmend schlechte Haut im Gesicht. Viele Pickel, trotz trockener Haut, hauptsächlich am Kinn, an der Stirn und zwischen den Augen und am Haaransatz. Meine Haut verschlechtert sich meist um die Periode herum, aber auch sonst ist sie unrein und pickelig. Ich benutze seit vielen Monaten eine basische Hautpflege und nehme seit gut 2 Jahren keine Pille mehr. Auch sonst keine hormonellen Präparate. Ein Allergietest war negativ, beim Hormonspiegel ist auch alles bestens. Aber ich habe seit mindestens 10 Jahren Hashimoto und habe auch schon mehrere Darmsanierungen gemacht. Ich ernähre mich gesund mit dem Doc Fleck Frühstück, da ist es wieder, und sonst relativ kohlenhydratarm und reich an Gemüse, aber auch Fleisch und Fisch. Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Ja, also hier habe ich einiges in meinen Gedanken hin und her bewegt. Also das Bild, unreine Haut, Pickel, obwohl sie trockene Haut hat, entspricht einer am ehesten hormonellen Akne und in Kombination mit dem Hashimoto. Im Kinnbereich sind ja eher die Testosterone als Hormone das Problem. Die Frage, die sich deshalb mir stellt, wurde denn auch der Testosteronspiegel kontrolliert? Also wenn sie jetzt schreibt, der Hormonspiegel ist gut, dann muss man natürlich die Gegenfrage stellen, was wurde wirklich getestet? Weil eine kinnbetonte Akne ist oft testosteronabhängig. Mhm. Das heißt, wenn man dann sich das nächste Puzzlestück anguckt, hier mit der Sherlock Holmes Lupe, Probleme im Bereich Stirn- und Haaransatz werden ganz oft durch Stress bedingt und hohe Cortisolwerte. Ist auch interessant, wie man bestimmte Symptome dann doch auch manchen Dingen besser zuordnen kann. Und auf jeden Fall habe ich den Darm immer noch bei ihr im Verdacht. Das heißt, was würde ich ihr jetzt empfehlen, weil sie auch schon einiges probiert hat? Ich würde den Darm etwas tiefer abklären. Und zwar würde ich mich da auch konzentrieren auf solche Sachen, die die Darmschleimhautbarriere intensiv begutachten. Man muss jetzt auch nicht eine riesige Mikrobiomanalyse machen. Ist ja auch manchmal, ne, am nächsten Tag, die Untersuchungen variieren ja auch, ne, nach dem, was man gerade vielleicht am Vortag gegessen hat. Aber zum Beispiel Zonulinwerte sind wichtig. Gibt es Entzündungen im Darm wie der Kalprotektinwert? Hat sie Histaminprobleme? Also ist der Histaminwert schon mal gecheckt worden oder hat sie histaminstark bildende Bakterien? Weil das könnte auch ihre Symptomatik verstärken. Und dann hat man nämlich wieder ein Substrat, wo man mit arbeiten kann. Dann hat sie wegen der kinnbetonten Pickel für mich, ohne jetzt den Testosteronwert gesehen zu haben, aber am ehesten ein Androgenproblem, also männliche Hormone, durch den Stress wahrscheinlich auch noch schön nach oben, kann man ja auch überlegen, dass man die natürlich senkt, zum Beispiel, und da haben wir es wieder, nicht nur das Doc-Fleck-Frühstück, sondern wieder ein Nährstoff, in dem Fall Zink. Zink ist wichtig, um auch auf Hormone zu wirken. Also zum Beispiel Zink, 15 bis 30 Milligramm, B6 wäre zu empfehlen. Ein hochwertiges Omega-3-Präparat, also hochdosiert, etwa 1 bis 2 Gramm am Tag und auch Extrakte von der Sägepalme. Das werde ich ihr empfehlen, um das Testosteron vielleicht da mal in den Griff zu kriegen. Und dann dachte ich mir noch, sie hat bisher vielleicht auch noch nicht so stark ihre Leber in den Fokus genommen. Der Darm braucht ja auch immer die liebevolle Unterstützung der Leber. Das heißt, die Leber sollte unbedingt gestärkt werden, zum Beispiel durch Löwenzahn. Löwenzahn kann man wunderbar auch in Salat einarbeiten. So isst man das bei mir zu Hause, ne, in der Region, wo ich geboren bin, im Saarland. Mariendistel, Artischocke, aber auch Kreuzblütler aus dem Essen, also Brokkoli, Blumenkohl und wie wäre es mal mit einem bitteren Tee, Löwenzahntee oder Schafgarbe. Alles ganz empfehlenswert. Ich würde mich auch, wenn sie sehr belastet, dermatologisch mal beraten lassen. Auch da gibt es topisch, also lokal in Form von Cremes, wirklich Möglichkeiten. Und mich würde mal interessieren, wie ist denn der Hashimoto eingestellt? Mhm. Weil da gibt es ja ganz oft auch, sehe ich da in der Praxis, dann kommen Menschen, zeigen mir Laborwerte und dann heißt ja, die sind ja normal. Aber normal heißt nicht optimal. Und da ist zum Beispiel oft der Fall, dass zum Beispiel die Leber gestärkt werden muss, damit das T4-Hormon in T3 effektiv umgewandelt wird. Und hier profitiert die Schilddrüse wiederum von der Leberstärkung und der Darm profitiert auch von der Leberstärkung. Und deswegen wäre auch hier für mich wichtig, ihr zu sagen, wie sieht es aus mit Selensubstitution, mit auch eiweißreicher Ernährung. Eiweißreich heißt jetzt nicht inflationär, sich mit Eiweiß zu kippen, sondern auch eine ausgeklügelte, ausreichende Eiweißmenge ohne übertrieben viel. Und so würde ich mich dem jetzt mal annähern. Hm.
Ja, sehr interessant. Christina, wir drücken die Daumen, dass es dann besser wird.
Ja, unbedingt.
Und gehen jetzt rüber zur Hörerin Maren. Liebe Doc Fleck, ich habe die Diagnose Fettleber und Fettpankreas erhalten. Nun habe ich in einem Brigitte-Artikel über das Wasserfasten gelesen. Wenn man 2 Wochen fastet, soll es möglich sein, dass sowohl das Fett aus der Leber als auch aus der Bauchspeicheldrüse verschwindet. Was ist deine Meinung zu diesem Thema? Ich habe noch nie gefastet, aber wenn es eine Chance wäre, gesund zu werden, würde ich es angehen. Ich bin 56 Jahre alt. Kann ich das alleine durchführen? Ich habe einen Reflux. Ist dadurch etwas zu beachten? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Liebe Grüße von Maren.
Also was man hier sagen muss, sie hat scheinbar als Diagnose, die Maren, eine Fettleber und ein Fettpankreas. Übrigens auch eine Erkrankung, die gar nicht so selten ist, die oft übersehen wird. Also das Pankreas ist auch für mich in der Check-up-Untersuchung bei uns in der Praxis ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ihn auch über Labor gut durchzumessen, weil das wird gerne übersehen. Also zum Beispiel auch die Pankreaswerte im Stuhl sollten kontrolliert werden. Wird oft übersehen, deswegen sage ich es. Und was man hier sagen muss, bei einer nicht alkoholischen Fettleber ist Fasten sehr, sehr wirksam. Da gab es auch eine interessante Studie in einem sehr renommierten Paper, dass etwa 7 bis maximal 21 Tage modifiziertes Fasten, zum Beispiel nach Buchinger, das Leberfett signifikant reduziert, also bis zu 60%, und auch das Pankreasfett. Das ist aber in dem Fall modifiziertes Fasten gewesen, diese valide Studie, mit etwa 250 bis 500 Kilokalorien. Reines Wasserfasten birgt bei einem Alter von 56 Jahren auch Risiken. Also deswegen, wir machen ja auch in unserer Praxis unterstütztes Heilfasten, aber das würde ich nicht in reinem Wasserfasten machen, ohne dass man da überhaupt auch eine sehr gründliche ärztliche Fastenbegleitung hat. Also auch Heilfasten gehört in dem Fall in eine gute professionelle Unterstützung. Sie hat nämlich dann ein Risiko, die Hörerin Maren, für Reflux. Elektrolyte können sich signifikant verschieben. Und was man beim Fasten immer bedenken muss, es kann zu Gallensteinen kommen, Gallensludge kann sich entwickeln und auch die Muskelmasse kann signifikant leiden. Also ich bin ein Fan von Fasten für Menschen, für die es gut passt. Wenn man weiß, man hat Migräne, man hat Reflux oder neigt zu Gallensteinen, sollte man behutsam sein. Es gibt zum Beispiel, wenn man sich nochmal das modifizierte Fasten nach Buchinger anschaut, auch so eine Empfehlung, die ich eigentlich auch für sehr alltagstauglich halte, so 5 bis 10 Tage auch ärztlich begleitet, etwas umzusetzen mit diesen niedrigen kalorischen Begrenzungen. Und dann wäre es auch gut zu kontrollieren, wie geht es den Elektrolyten im Blut, den Nierenwerten und der Harnsäure. Wenn eine Harnsäure nämlich kritisch ansteigt, wenn man Diät macht oder fastet, dann hat man auch Risiko für einen Gichtanfall. Will man ja auch nicht haben. Und dann ist natürlich auch hilfreich, wenn man Reflux vorbeugen will und auch da nicht Gefahr laufen will, mit Kamillentee, Fencheltee gegenzuarbeiten, auch den Oberkörper abends ein bisschen höher zu lagern und im Anschluss an diese Fastentage dann in eine mediterrane leichte Kost überzugehen, in den Intervallfasten, so 16 zu 8. Und ich empfehle auch in Fastenphasen auch Ergänzungen, Mineralien bekommen, meine Patienten verordnet ein hochwertiges Omega-3, ein Leberwickel und auch solche Sachen wie Bitterstoffe als alkoholfreier Spray. Also was ich hier sagen will, sie kann es machen. Ich würde in ihrem Fall bei ihren Beschwerden es sanfter angehen. Übrigens, man kriegt die Fettleber auch weg. Man muss ja jetzt nicht 14 Tage Speedy Gonzales wie wild fasten, ja, um diesen Weg der Entfettung zu erreichen. Man kann das Ganze auch in einem entspannteren Lauf schaffen über 3-4 Monate, indem man die Ernährung ganz anders gestaltet, also Eiweiß ausgeglichen, mehr Eiweiß, höherer Gemüseanteil, hoher Ballaststoffanteil, hochwertige Omega-3-Fettsäuren, leberunterstützende Präparate, Löwenzahn, Artischocke, Mariendistel, Kurkuma ist gut für die Leber. Und da würde ich nochmal an Ihrer Stelle in sich gehen, ob Sie wirklich da reines Wasser fasten will. Und das würde ich ausdrücklich nie ohne ärztliche Begleitung machen. Es gibt zum Beispiel auch viele meiner Patientinnen und Patienten haben zum Beispiel 1 bis 3 Tage mal in der Woche gefastet oder 1 bis 3 Tage im Monat. Und das hat auch einen summierenden Effekt. Also wenn du alle 2 Wochen mal 2 Tage fastest mit einem niedrigen kalorischen Input, das zählt sich alles zusammen. Und dann kommt man auch ans Ziel.
Ja, dann drücken wir die Daumen, dass sie es dann gut durchhält, das Fasten. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, vor allen Dingen, wenn der Hunger dann das erste Mal kommt.
Ja, und ich kenne halt wirklich auch Patienten, die danach auch Gallensteine entwickelt haben oder starken Reflux und die dann eigentlich bedauern, wieso hat mich da niemand vorher aufgeklärt. Gut, das weiß man ja auch nicht, ne? Immer. Aber wenn man es weiß, also
dann lieber nicht.
Aber man ist ja auch schon mit einem kürzeren Intervall vielleicht auch schon mal hilfreich. Mhm. es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin motiviert, wenn ich so am Anfang ein bisschen Strecke mache, dann könnte man ja auch mal so ein 3-Tage-Fasten machen oder ein 5-Tage-Fasten und dann schauen, mit einer kleinen kalorischen Begrenzung. Der Doc-Fleck-Fastentag ist zum Beispiel auch genau darauf ausgelegt, dass man trotzdem ein bisschen was isst und Tee und Wasser trinkt, aber die kalorische Defizitregel einhält. Und das klappt ganz gut. Also ich habe da Patienten, die haben das über Jahre 1-2 Mal im Monat gemacht und haben sich damit auch gut erneuert.
Dann gehen wir rüber zu Larissa. Larissa macht sich Sorgen um ihren Vater. Liebes Doc-Fleck-Team, ich bin selbst aufmerksame Zuhörerin eures Podcasts und habe schon viele Tipps in meine Ernährung eingebaut. Vielen Dank für die tollen Anregungen und Infos. Für meinen Vater, der Anfang 60 ist, würde ich gerne wissen, wie man bei einer Prostatavergrößerung am besten seine Ernährung gestaltet, damit er gut damit leben kann und es nicht noch schlimmer wird. Er ernährt sich überwiegend vegetarisch, gesund, mit viel Gemüse und auch hochwertige Omega-3-Fette nimmt er täglich zu sich. Sein Arzt hat ihm empfohlen, Kapseln mit Kürbiskernextrakten zu nehmen und generell viel zu trinken. Gibt es vielleicht ernährungstechnisch noch einen Tipp und worauf sollte mein Vater achten bei dieser Vergrößerung? Sein Vater hatte das auch schon und daraus wurde dann irgendwann Krebs.
Also danke an Larissa auch wieder für das tolle Feedback und dass sie uns so aufmerksam zuhört und dass sie jetzt auch uns als Werkzeug nutzt, um ihren lieben Papa zu helfen. Also erstens mal muss man sagen, Prostata-Hyperplasie ist ja ein fast schon ein Klassiker, sehr weit verbreitet. Und ich würde hier immer auch jetzt den dringenden Rat ihr geben, nicht in die Angst gehen. Also auch wenn man das jetzt in der Familie sieht, da hat jemand, der eigene Vater vielleicht diese und jene Erkrankung oder die eigene Mutter, dass man das nicht gleich auf sich projiziert, weil Angst ist immer der schlechte Berater. Wir wissen aus der Lehre der Psychoneuroimmunologie, wie stark Emotionen unser Immunsystem regeln. Das ist einfach das große Ding, der große Elefant im Raum. Das ist genauso wichtig, wie wenn ich hier sage, man muss ein hochwertiges Omega-3-Öl zu sich nehmen. Die Gedanken dürfen nicht ins falsche Karussell steigen. Was man wirklich auch aus Sicht der modernen Wissenschaft sagen kann, die Wirkstoffe aus Lycopin, aus Tomaten, reduzieren das Risiko für die Prostatahypoplasie um 10-20%. Dann ist aber immer die Frage, welche Menge. Also das sollten schon so 10-15 Milligramm am Tag sein. Also vielleicht hier und da mal eine gekochte Tomate oder Lycopin als Ersatz. Grüner Tee getrunken ist ein absolutes Eldorado, um Krankheiten zu verhindern. Und wer natürlich jetzt ein Mastzellenproblem hat, dem würde ich jetzt auch nicht empfehlen, zu viel grünen Tee zu trinken. Es hängt aber auch immer vom Stresslevel ab. Aber so 3 Tassen am Tag, dann hat er schon eine solide Dosis, wäre auch eine Empfehlung. Kürbiskernextrakt, man sagt so bis 500 Milligramm am Tag, können wirklich die Prostatagesundheit sehr, sehr gut beeinflussen. Ich finde Kürbiskerne fantastisch, ob im Pesto, ob als Dekoration zur Suppe.
Die schmecken ja auch gut, ja.
Ja, und sie haben einen starken, interessanterweise antimikrobiellen Effekt. Und da sind wir auch wieder bei Ansätzen der modernsten Krebsforschung, die eigentlich das bestätigen, was schon vor vielen, vielen Jahrzehnten auch schon Wissenschaftler thematisierten, die sagten, dass der Ursprung von Krebs auch bakteriellen Ursprungs ist. Man findet jetzt in Krebszellen auch Bakterien. Und deswegen ist es so interessant, dass die Kürbiskerne diesen Trend wohl verstehen und vermutlich auch wegen der antimikrobiellen Wirkung positiv sind in dem Vorbeugen von Krebs. Dann, sie sagt, es wird ein Omega-3 genommen. Hier mein klarer Tipp, frisch gepresst, Omega-Safe-Patent, am besten in den dunkelsten Glasflaschen, die es gibt, schön dunkelschwarz, dann ist das Öl sehr, sehr gut geschützt, weil Krebs ist immer eine Entzündung, die maximale Form und alles, was die Entzündung bremst, hilft auch Krebs einzudampfen. Dann wird Zink elementar zur Immunregulation, würde ich auf jeden Fall 15 Milligramm jetzt mal so ansetzen. Und dann auch zum Beispiel die Kreuzblütlerfamilie, Sulforaphan, hier haben wir sie wieder, Brokkoli, Blumenkohl, diese ganzen Kohlgemüse und auch die Sägepalme als Extrakt gibt es ja auch als Ergänzung, ist hier ausdrücklich empfohlen. Mir ist ja immer wichtig, auch diese einfachen Hebel auch zu nennen. Er muss natürlich viel trinken. Ich würde auch immer die Leber-Darm-Achse stärken. Ich würde gucken, rennen meine Mitochondrien gut, ne? Also Q10. Selen ist als Nahrungsergänzung ausdrücklich wichtig, auch im Bezug zur Prostatagesundheit. Und Bor. Ein Bormangel wird ganz oft übersehen. Und Bor ist auch eben ein Mineral, den die Prostata braucht. Deswegen messe ich den auch bei den Check-up-Untersuchungen bei Männern. Und natürlich soll er sich viel bewegen und guter Dinge sein. Und von der Ernährung würde ich einen hohen Gemüseanteil gesetzt setzen. Fisch, wenig verarbeitete Fleischprodukte macht er, glaube ich, eh nicht. Ich wäre aber auch zurückhaltend mit zu viel Milchprodukten. Also Milch ist auch nicht sein allerbester Freund. Mhm. Und mit diesen Tipps, vor allen Dingen auch mit diesen innovativen Ergänzungstipps, glaube ich, wird er sehr, sehr weit kommen.
Wir drücken die Daumen, liebe Larissa, dass es deinem Papa bald besser geht. Anne, es kam eine Frage an dich über dein Instagram-Profil. Die Info hattest du mir weitergeleitet. Was halten Sie von Hafertagen und einem Hafertag pro Woche? Wie lautet da deine Empfehlung?
Ja, da muss ich erstmal ein bisschen schnaufen und Luft holen. Ich weiß, dass die Hafertage ein ganz altes medizinisches Werkzeug sind, genauso wie der Aderlass. Der Aderlass ist ja zeitlos, auch um eine Eisenübersättigung im Blut wieder quasi ja zu reduzieren. Die Hafertage bedeuten, dass man quasi wirklich 200 bis 300 Gramm Haferflocken in 4 bis 5 Portionen, also als Suppe, als Porridge zu sich isst. Man kann da noch ein bisschen Zimt reinmachen, ein bisschen Nüsse, Leinsamen. Und das soll Leber, Darm und Insulinspiegel entlasten. Ja, es kann individuell gesehen eine sanfte, entlastende Minikur sein, die auch wegen des hohen Beta-Glucan-Gehalts gesundheitlich geschätzt wird, auch weil es bei den meisten Menschen einen blutzuckerstabilisierenden Effekt hat und auch die Buttersäureproduktion des Mikrobioms stärken kann. Man muss auch sagen, die meisten Menschen vertragen es ganz gut. Es gibt aber auch ein paar Kritikpunkte und deswegen möchte ich die jetzt auch nicht hinterm Berg halten. Hafer ist in der Summe gesund, aber es ist jetzt auch nicht das Wundermittel, als dass er manchmal dargestellt wird. Also der kleine Hafer hat auch seine Grenzen. Erstens mal hat Hafer auch viele Antinährstoffe, also Phytinsäure, er hat Lektine und Avenin. Avenin ist ein Protein, was dem Gluten verwandt ist. Und diese Substanzen, sage ich mal, sind erstens mal immunologisch anstrengend für den einen oder die andere und sie binden Mineralien, also Zink, Eisen, Calcium, Magnesium. Das heißt, wenn jemand sehr oft, sehr regelmäßig Hafer konsumiert oder auch nur Hafer, kann das bei jemand, der niedrige Speicher sowieso schon hat von Zink, Magnesium, Calcium, Eisen, noch weiter die Spiegel absenken. Dann dieses Problem mit Avenin, diesem Eiweiß, das haben etwa 20% der Menschen mit Zöliakie. Das haben aber auch aus der Erfahrung nicht wenige mit dem Problem einer Glutensensitivität. Das heißt, ein reiner Hafertag kann bei Zöliakie zu Durchfall führen, aber auch Menschen mit Glutenproblem allgemein kann sein, dass sie es gar nicht so gut vertragen und dann denken, woran liegt das denn? Dann hat Hafer auch einen hohen Kohlenhydratanteil und provoziert auch oft eine starke Insulinantwort. Das heißt, bei einer Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes kann ein reiner Hafertag den Blutzucker stärker pushen als erwartet. Und das sieht man in der Praxis auch oft. Also, dass Menschen erzählen, ja, ich esse immer gern Haferflocken und dann bin ich aber, wenn man genau da mal die Frage stellt, oh, auf einmal sehr, sehr müde danach. Es ist auch individuell zu beantworten. Außerdem enthält Hafer moderate Mengen an Oxalat. So zu viel Oxalat kann zum Beispiel Nierensteine fördern. Und auch bei Histaminintoleranz kann das ein Problem sein. Also lange Rede, langer Sinn. Hafertage sind kein Ersatz dafür, dass man sich vielfältig ernährt. Man könnte sagen, es ist bei leichter Fettleber man Versuch wert, bei Menschen mit erhöhtem Cholesterin und bei Menschen, die wirklich einen stabilen Blutzucker haben. Aber wo wäre ich wirklich vorsichtig und würde sagen, besser nicht. Das sind Menschen, die wirklich stark insulinresistent sind, bei Menschen, die ein Oxalatproblem haben, die vielleicht schon Nierensteine hatten, bei Menschen, die ein Histaminintoleranzproblem haben und die mit Gluten und Getreide eine Sensitivitätssymptomatik haben. Und dann gibt es ja auch Leute, die nährstoffdefizient sind, die schwere Nährstoffdefizite haben, die sollten sich es auch nochmal überlegen. Es kommt ja auch auf die Länge an. Was ich ganz interessant finde, wir hatten ja auch das Thema Fasten thematisiert. Man könnte als Alternative einen Doc-Fleck-Fastentag vorschlagen. Mhm. Und zwar, weil es ist eine wirklich mildere, vielseitigere Alternative als ein reiner Fastentag. Also was wäre das? Statt Hafer, also einen hohen Gemüseanteil, Kräutertees, Gemüsebrühe, ein bisschen Obst, hochwertige Fette, ein bisschen Algenöl, Olivenöl, Nüsse in Maßen, hochwertige Fette. Wenn man Hafer liebt, kann man auch eine kleine Portion Hafer oder Quinoa einbauen. Also man ist sehr, sehr frei. Man sollte aber die kalorische Menge begrenzen. Also 600 Kilokalorien zum Beispiel. Und dieser etwas niedrigere Kohlenhydratanteil ist für die meisten besser verträglich und hat auch nicht so eine starke Insulinresistenz. Und weil dann die Lebensmittelauswahl eine größere Nährstoffdichte hat, kriegt man auch viel mehr Vitamine, Mineralien und man hat auch weniger Probleme, wenn man Histaminbeschwerden hat, Oxalatprobleme hat oder eine Fehlbesiedlung vom Darm. Und ganz nebenbei hat man durch mehr Nährstoffe oder ein bisschen antientzündliche Öle zugleich auch noch eine stärkere Entzündungshemmung. Also das war ganz interessant. Ich habe nämlich überlegt, bei der Beantwortung der Frage und Vorbereitung auf unserem Podcast, wenn ich jetzt den Hafertag in beiden Seiten bewerte, was spricht dafür, was spricht dagegen, aber was wäre denn eine Alternative? Mhm. Ne? Und so hoffe ich, kann dann jeder auch für sich die Lösung finden. Also ein klassischer Hafertag ist nett und günstig, aber wenn man sich unter der ganzen Bilanz guckt, kann man es auch mit klassischen Lebensmitteln flexibler machen und es ist sogar nach aktuellem Stand der Wissenschaft gar nicht schlecht, weil man gleichzeitig die Entzündungsreaktion eindampft, die Insulinsensitivität im Kopf hat und Leber-Darm-Achse stärkt. Also wer Hafer liebt, der kann ihn einbauen, aber pur und einseitig und immer wieder ist nicht die optimale Wahl. Und da muss ich auch sagen, aus meiner Erfahrung in der Praxis habe ich wirklich noch keinen Menschen gesehen, der mir voller Begeisterung erzählt hat, ich habe Hafertage gemacht.
Ich kenne es gar nicht.
Nee, deswegen finde ich das so witzig, weil ich glaube, das ist so ein bisschen was, dass jeder sagt, ich kann ja gar nicht sagen, dass mir das gar nicht schmeckt, weil es scheint ja so gut zu sein. Verstehst du? Also ja, ne? Also ich habe das selber mal einen halben Tag probiert, weil ich gedacht habe, man muss auch Dinge ausprobieren, bevor man das seinen Patienten zumutet. Und für mich war es nicht der Weg. Mhm. Aber jeder Mensch ist anders und man kann ja ruhig auch mal einen Hafertag machen. Aber es gibt auch Alternativen.
Vielen Dank, Anne.
Sehr gerne.
Das war's mit der Sprechstunde für heute. In der nächsten Folge gehen wir wieder auf das Thema Longevity ein, also lange gesund leben. Wir beschäftigen uns dann mit der Biologie des Alterns und freuen uns schon. Bis nächste Woche.
Wir freuen uns drauf und gerne lade ich alle ein für Neuigkeiten und zum Vertiefen den neuen Newsletter von mir zu abonnieren. Und alle sind ganz herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.